Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ihr seid in eurem Podcastladen gegangen und in der Abteilung Geschichte gelandet, Fußballgeschichte. Deshalb reden wir so gern darüber hier.
Ich habe kurz überlegt, du auch, Mario, ne? Wie kommt der jetzt mit dem Satz zu Ende?
Bei Nachholspiel, wir müssen wieder arbeiten für euch. Wir haben jede Menge Themen dieses Jahr schon abgefrühstückt, aber es werden auch gefühlt immer mehr. Denn Nachholspiel hat ja den Ansatz, nicht nur über besondere Ereignisse zu sprechen, sondern auch über besondere Persönlichkeiten. Sprich, wir könnten auch die ganze Folge nur über uns sprechen, aber ist wahrscheinlich irgendwann auch ein bisschen langweilig, oder Mario?
Das wird auf jeden Fall eine kurze Folge, ja. Also wir haben eine Person ausgesucht, über die eine Person kann man mehr sagen als über uns drei.
Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich habe das in der vergangenen Folge, Mario, schon hinten raus gesagt, dass ich, glaube ich, über keine andere Person so oft in unseren Nachrichten gestolpert bin, die wir erhalten haben, vor allem via Instagram, weil immer wieder gesagt wird, ich habe den Namen schon so oft gehört, aber ich weiß so wenig, wo ich mir dann immer denke, ja, dann liest doch mal was. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ach schön, da wartet jemand einfach so lange, bis wir dann mal die Folge rausbringen.
Was ja erstmal gut ist.
Was ja erstmal cool ist, und wir wollen ja auch niemanden irgendwie hier am langen Arm verhungern lassen und noch länger warten lassen. Und jetzt passt es endlich mal, dass wir endlich über diese Legende sprechen. Und ich freue mich sehr, Mario hat das heute vorbereitet, denn wir haben vorhin im Vorgespräch, Mario, schon drüber gesprochen. Ich weiß auch nur ein, zwei Sachen, die wahrscheinlich jeder Fußballfan so als Basics auf dem Schirm hat und sonst gar nichts. Heißt, ich lerne mindestens genauso viel wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt.
Das ist doch schön. Wir sprechen.
Der holt der Luft und die nächste halbe Stunde redet er.
Ja, genau. Also das war jetzt euer Auftritt. Jetzt kommen die ein, zwei Sachen, die Olli kennt. Und dann sind wir hier schon wieder durch. So schnell geht das. Wir sprechen heute über den Mann, der für viele der größte Fußballspieler der Geschichte ist. Das muss man so sagen. Scherze bitte jetzt einfügen.
Wie oft haben wir das schon gesagt?
Eben, deswegen habe ich mir gedacht, also ich habe jetzt nicht alles genau durchstrukturiert, aber ich habe mir gedacht, am Anfang, man muss einmal sagen, wie groß dieser Mann ist. Und wer in unserer Generation, keine Ahnung, Zidane, weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ihr könnt alle möglichen Namen nennen, vielleicht auch früher, vielleicht meinetwegen sagen wir Beckenbauer, Gerd Müller, Pelé, Maradona, Cruyff, weiß ich nicht.
Dann hast du eigentlich jetzt gerade fast alle aufgezählt, die, glaube ich,
alle.
So, vielleicht Eusebio noch, aber sonst sind es im Endeffekt genau die.
Aber es gibt ganz genau einen, der war eben noch ein bisschen vorher und mit dem können wir persönlich noch weniger anfangen, weil das auch, ja, alle anderen waren auch vor unserer Zeit, aber das ist schon quasi nochmal eine Generation weiter vorn. Und das ist Alfredo Di Stefano. Ein Name, der klingt natürlich schon wie Musik in Fußballfans Ohren, ist doch völlig klar.
Klingt wirklich geil, Alfredo Di Stefano.
Ich habe jetzt gerade Hunger auf eine Pizza.
Ja, das wollen wir ändern, dass die erste Assoziation bei Alfredo Di Stefano bei Hans Pizza ist. Das soll am Ende der Folge auf jeden Fall was anderes sein.
Du sollst keinen Hunger mehr haben am Ende der Folge.
Also trink du erstmal hier dein Bier weiter, Olli du auch und ich erzähle euch so ein bisschen was über den größten Fußballspieler der Geschichte. Also natürlich, es lässt sich so ein bisschen darüber streiten, ob er das ist oder nicht, aber es ist zumindest nicht abwegig, dass er das ist, aber was er auf jeden Fall ist, das ist, und vielleicht wird das auch der Folgentitel, The Godfather of Real Madrid.
Das ist geil.
Müssen wir mal gucken, ob uns noch was Besseres einfällt, aber als ich das so gesehen habe, dass das jemand über ihn gesagt hat, habe ich mir gedacht, ja, da sehe ich schon eine Überschrift. Naja, egal, das gucken wir dann mal weiter. Warum ist er das? Weil er wurde, auch das ist völlig unvorstellbar, 5-mal in Folge Europapokalsieger mit Real Madrid. Also 5 Jahre am Stück. Real hat das vor ein paar Jahren 3-mal geschafft. Da haben die Leute schon gedacht, Mensch, was ist mit denen eigentlich los? Aber er hat das 5-mal geschafft.
Ja, vor allem, weil ja bis dahin auch die Champions League nie verteidigt werden konnte. Ne? Genau. Deswegen war ja so dieser Aufschrei so riesengroß. Damals war es ja noch nicht die Champions League.
Nee, damals war es eben der Europapokal der Landesmeister. Und das waren gleich die ersten 5 Ausgaben überhaupt. Also Real Madrid war da recht schnell Rekordsieger. Und dann 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal. Naja, gut. Er war auch 8-mal spanischer Meister in den Jahren, in denen er bei Real Madrid war. Also Das ist jetzt nur das zu Real Madrid. Wir reden natürlich gleich über die gesamte Karriere. Aber ohne ihn wäre dieser Verein niemals das, was er heute ist. Und das sagt man bei den Bayern über Beckenbauer und Gerd Müller vielleicht. Ja. Das sagt man, weiß ich nicht, bei Dortmund und Bremen gibt es bestimmt auch wen. Also im etwas kleineren Stil als Real Madrid natürlich. Aber jeder Verein hat seine Spieler. Und um die Größe dieses Mannes,
Fußballer. Ich habe genau gerade gesehen, wie er Philipp Bargfrede auf den Lippen hatte. Das habe ich genau
gesagt. Ich habe schon gesagt, Scherze bitte jetzt einfügen, da kam nichts an. Jetzt darfst du es nicht mehr sagen.
Ja, ich habe mir auch was vorgenommen. Also, wir wollen ja auch das Denkmal von Paulo hier nicht durch andere ersetzen. Aber weil du gerade die Größe des Vereins auch ansprichst, das ist ja etwas, was jetzt ja aktuell oder in der modernen Fußballberichterstattung ja immer wieder. Auch so fällt dieser Satz, wenn man über Real Madrid spricht, also jetzt im Falle von dem Wechsel von David Alaba zum Beispiel, in der Großdoku, glaube ich, fällt dieser Satz, glaube ich, 8-mal, dass Real Madrid einfach der größte Verein der Welt ist. Und einmal in Bernabeu spielen, muss eben das höchste der Gefühle sein. Und ich glaube, dass wir heute von dir erfahren werden, woher kommt eigentlich so dieser
Mythos.
Dieser Mythos, genau.
Wir wollen erstmal einen anderen dazu hören, denn um die Größe eines Fußballspielers, also nicht Körpergröße, sondern wirklich die Größe auf dem Platz beschreiben zu können, muss es ein ähnlich großer beschreiben. Da reichen wir drei nicht und deswegen Bobby Charlton über Alfredo Di Stefano.
He was just the most sensational footballer and character and personality and leader. I remember watching him from up in the terraces once and I was looking down, I thought, who is that? Who's that man that's, he's got the ball all the time, you know. He takes it from the goalkeeper, the fullbacks, the midfield, everything's happening around him.
Geil.
Alles gesagt.
Ja, also der most sensational player und Anführer und Mensch, ja, Wahnsinn.
Ja, vor allem, ich habe mir gedacht, wieso sagt Bobby Charlton das? Wieso sagt er das nicht über einen Engländer oder vielleicht, also nicht über sich selbst natürlich, aber man hört so häufig Cruyff, Maradona, Pelé. Wenn es um die Großen geht. Aber wir reden gleich, sehr, kann ich schon mal sagen, es geht ja Anfang so um, ja, sagen wir mal, grob die 50er Jahre, als es dann mit Alfredo Di Stefano groß losging. Das war halt einfach nochmal vorher. Das war so die Zeit eher, als Helmut Rahn auch Deutschland zum Weltmeistertitel geschossen hat. Also eher Fritz Walters Alter. Ungefähr, ja. Meinetwegen. Ja. Ungefähr. Und da redet man auch nicht drüber, dass Fritz Walter der größte Fußballspieler der Geschichte war.
Ja, in der Zeit, wir wissen ja, ne, Wunder von Bern, da haben sie gegen Ungarn gewonnen. Da war halt, also wenn ich jetzt denken würde, wer war da der größte Fußballspieler, so zu der Zeit wäre ich jetzt sofort bei Ferenc Puskas gewesen.
Hat sie auch im Kopf.
Ja. Also der ja, das beruhigt mich erstmal, dass wir da auf einer Wellenlänge sind. Egal, ob wir richtig liegen, aber wir denken zumindest das Gleiche. Und Puskas ist ja auch nicht unwichtig in Di Stefanos Leben gewesen oder damals. Aber an Di Stefano, ich glaube, da denken viele nicht als erstes in dem Moment, ja.
Was auch interessant ist, weil das auch Charlton eben hervorgehoben hat, rein spielerisch, so wie es sich auf dem Platz dann wirklich als Zuschauer angefühlt hat oder so wie man es einfach dann gesehen hat, dass eben diese wirklich großen Namen, die du jetzt ja auch alle genannt hast, immer alle diese gleiche Eigenschaft hatten, dass sie eigentlich so omnipräsent auf dem Feld unterwegs waren und gefühlt so mit dem Ball durch alle Reihen gelaufen sind, weil sie am Ende einfach die besten Spieler gewesen sind. Ne?
Ja, Hans, genau so kann man das eigentlich über Alfredo Di Stefano auch sagen. Ich habe versucht rauszufinden, was war jetzt eigentlich sein starker Fuß? Beide ist die Antwort.
Stark.
Also, er war mit links wohl wirklich ziemlich genauso gut wie mit rechts. Es ist auch ganz, ganz schwer, wie du gerade eben schon gesagt hast, ihn auf eine Position festzulegen, wie es bei den ganz Großen eben häufig ist. Der war auf dem ganzen Platz zu finden. Man sagt über ihn, er war der kompletteste Spieler, den es je gab. Zumindest sagt das ein Mitspieler von früher, José Santa María. Er sagt, so einen Spieler habe ich noch nie gesehen und ich habe eine Menge Spieler gesehen. Also da muss was dran sein. Und um dem Ganzen hier so ein bisschen auf den Grund zu gehen, wie es denn dazu kam, dass Alfredo Di Stefano vielleicht der beste Fußballer wurde, den man je gesehen hat, reden wir erstmal über seine Anfänge. Über Juli 1926, 4. Juli 26 ist er geboren worden in Barracas, Buenos Aires, Argentinien, Arbeiterviertel. machen wir jetzt kein großes Referat, sondern recht schnell durch. Aber es ist wichtig zu wissen, Arbeiterviertel in der Nähe des Hafens von Buenos Aires, das ist schon so ein kleiner Wink, denn das ist der Hafen, der Südamerika mit Europa sozusagen damals schon verbunden hat. Und natürlich, wenn wir schon über Real Madrid reden, ist das Ganze so ein kleines bisschen bezeichnend für ihn. Nur der wusste natürlich als Kind davon noch überhaupt nicht. Das ist ja klar. Ältestes von drei Kindern ist er gewesen. Der Vater war Viehzüchter und noch wichtiger, auch Stürmer bei River Plate.
Ach.
Mhm. Vater italienischer Einwanderer, daher kommt auch der Name und dein Hang zur Pizza, Hans. Di Stefano, kommen aus Capri, schöne Insel natürlich, gibt's gute Pizza, aber wir bleiben trotzdem in Argentinien. Denn auch Alfredo Di Stefano spielte bald bei River Plate. Wir springen ins Jahr 1941, sodass wir uns vorstellen können, dass in den 50ern dann vielleicht die große Karriere begann, denn noch sind wir hier, ja, da war er 15 im Jugendbereich. Seine Mama hat ihn dahin vermittelt zu River Plate. Er hat echt einiges auf sich genommen, das ist heute auch unvorstellbar, aber er ist jeden Tag mit der Tramlinie 88 eineinhalb Stunden zum Training gefahren. Also das macht jetzt auch heute kein Nachwuchsspieler mehr.
Auch das ist etwas, was wie so ein roter Faden durch die Karriere oder durch die, ja, sagen wir mal, durch die ersten Schritte aller Legenden irgendwo sich so zieht. Also diese Fahrt zum Training. Also heute hörst du ja immer, dass die Väter oder die Mütter dann 2 Stunden oder 200 Kilometer auf sich nehmen. Ich erinnere mich an Maldini, in der Maldini-Folge.
Stimmt.
Maldini ist irgendwann aus der Tram rausgesprungen und hat dann die letzten 2 Stationen versucht, die Tram zu überholen. Also es hatte da sogar noch so einen Trainingscharakter. Total schön. Müsste man eigentlich mal so den großen Vergleich ziehen zu allen.
Meinst du so, der Weg zum Star?
Ja, wenn du es so symbolisch sehen möchtest, genau. Ja, ja. Aber was hat man auf sich genommen, um am Ende wirklich dann die Fußball-Profikarriere einzuschlagen?
Man muss dazu sagen, wie gesagt, 1941, es war damals so, dass das Spiel relativ wenig Bewegung hatte, also das Fußballspiel. Es gab zwar recht gute Techniker, viele Dribblings auch auf dem Platz, aber die sind alle recht wenig gelaufen. Auch wenn wir alte Spiele anschauen, müssen gar nicht die 40er, 50er gewesen sein, sondern auch die 70er. Selbst die WM 74, denkt man sich, ja, Moment mal, das war schon ein guter Fußball, aber wieso laufen die nicht? Wieso ist da so viel Platz und alles? Spur das war damals natürlich noch viel, viel schlimmer. Und Di Stefano war so der Erste, der richtig viel Geschwindigkeit mitgebracht hat. Die Technik natürlich sowieso, das ist klar, völlig klar. Aber der hat richtig viel Geschwindigkeit mitgebracht. Sein Spitzname lautete deshalb auch bald der blonde Pfeil. La Saeta Rubia, wenn ich das einigermaßen korrekt ausgesprochen habe.
Ich finde das einfach so geil, dass Südamerikaner immer geile Spitznamen haben. Also teilweise auch ein bisschen fies. Ich glaube, Riquelme hieß damals... Nee, oder war es Saviola? Saviola war doch das Kaninchen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Und Neymar, nicht Neymar, sondern Messi, der Flo. Und also es gibt ja so viele...
Flo ist naheliegend.
La Pulga, oder?
Ja, ja, genau.
La Pulga. Aber warum das Kaninchen?
Das Kaninchen, der hatte so einen Oberbiss. Also kennt ihr das? Überbiss. Ja, ja. Kennt ihr nicht Saviola? Ja. Also es gibt so viele...
Ich dachte, weil er so gut gesprungen wäre.
Aber... Eins muss man dazu sagen.
Das ist echt kurios.
Die ganz großen Spieler haben nicht nur einen Spitznamen, sondern zwei.
Ist es so?
Und von, ja, weiß ich jetzt nicht, aber er hat zwei.
Ach so, okay.
Keine Ahnung, ob du bei Messi noch schnell einen erfinden
willst. Nee.
Ist egal. Le Parisien.
Ja.
Naja, egal. Jedenfalls, in Argentinien hat man Di Stefano wegen seiner Zuverlässigkeit, wegen seines Fleißes und wegen seiner exorbitanten Kondition auch genannt El Alemán.
Ja. Ah, da kommen schon wieder die ganzen...
Ja, 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 die Klischees.
Ja. Tut mir leid, aber ich muss sagen, wie es ist. Ich kann es nicht drumherum. Auch wenn es ein bisschen offensichtlich, aber komm. Naja, gut, also wir springen weiter. 1945, er hat jetzt bei den Profis gespielt, bei River Plate, ist auch gleich mal Meister geworden. Später dann auch Torschützenkönig für River Plate, nochmal argentinischer Meister geworden. 1947 Südamerika-Meister mit Argentinien in Ecuador. Soweit so gut, denkt man sich, aber man muss dazu sagen, er ist eigentlich nur als Ersatzspieler mitgereist, war aber so gut, selbst der Trainer hat nicht damit gerechnet, dass er so gut sein würde, dass er direkt Torschützenkönig geworden ist und die Mannschaft zum Titel geführt hat. Dann gab es, ja, wie soll man sagen, wie so häufig im Fußball irgendwelche Streitigkeiten in Argentinien. Damals war es ein Streit zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft. Das hat dazu geführt, dass Alfredo Di Stefano gesagt hat, er möchte nicht mehr in Argentinien spielen. Er ist dann wirklich, man kann sich es kaum vorstellen, wenn man es nicht weiß, denkt man, hä, wie kann das denn sein? Man redet die ganze Zeit über Real Madrid, aber er ist nach Kolumbien gewechselt, nach Bogota, 1949, zusammen mit einem Teamkollegen. hat also Argentinien seine Heimat verlassen, weil in Kolumbien gerade eine Profiliga gegründet wurde. Und dort spielte, wir kommen nachher vielleicht nochmal auf was Ähnliches zu sprechen, spielte er für eine Mannschaft namens Deportivo Los Millonarios, das sogenannte Blaue Ballett. Catchers, Catchers, deswegen gesage ich, das, vielleicht kommen wir da nochmal drauf zu sprechen.
Die Schlümpfe.
Ja, wär auch ein schöner Kneipenname.
Das Blaue Ballett. Das Blaue Ballett. Ja. Naja, jedenfalls, Alfredo Di Stefano war dann in Kolumbien und das sagt er über seine Zeit damals in Bogota.
I went from River Plate to Millonarios of Colombia because Colombia wasn't under the jurisdiction of FIFA. And it turned out to be a very good league because some teams had Brazilian players, others had Paraguayan players, and others had Argentinians. It was almost like a World Cup. And the fans responded well. And we were happy because we developed a great footballing era in Colombia.
Kurz laut gedacht, weil wir in unserer ersten Nachholspielfolge ja über die WM in Uruguay gesprochen haben, 1930. Und damals war ja also europäische Länder haben sich irgendwo gegen die Austragung entschieden. Und trotzdem, wenn du dich erinnerst, Olli, es gab ja immer die Diskussion zwischen dem DFB vor allem und vielen europäischen Verbänden, weil man auf diese Professionalisierung noch nicht so wirklich Bock hatte.
Fußball war Amateursache.
Genau, und Südamerika war eben damals schon sehr weit. Und weil wir eben uns die Frage gestellt haben, warum jetzt vielleicht deutsche Spieler, also Helmut Rahn und Co., vielleicht noch nicht so früh gehypt wurden, mag ja auch damit zusammenhängen, dass einfach die Strukturen nochmal ganz andere gewesen sind in Südamerika. Denn wenn du im Fall Di Stefano da als junger Spieler schon für Aufsehen sorgst und für Vereine spielst oder in einer Liga unterwegs bist, die deutlich anspruchsvoller unterwegs ist als zum Beispiel damals in Europa, dann hat das natürlich auch nochmal eine ganz andere Qualität.
Ja, und dieser WM-Charakter, den wir da gerade gehört haben, ne? Manche Teams hatten Brasilianer, manche hatten Paraguayos. Und er war eben in dem Team, oder er war eben der Argentinier in dem Team. Das hat irgendwie auch was Charmantes. Also wenn man so sagt, okay, die Millonarios sind jetzt eher die Argentinier, passt ja auch mit Blau, ne? Und die argentinische Fahne ist ja auch blau-weiß. Das finde ich irgendwie witzig. Also dass Kolumbien so eine der führenden bzw. ersten Profiligen war, finde ich witzig.
Er ist viermal Meister geworden dort, also er war nicht nur ein Jahr da.
So lange war er da?
Ja, ja. Er hat knapp 300 Spiele gemacht, 267 Tore, also so gut wie immer getroffen und viermal Meister. Das war einerseits schön für ihn, andererseits schlecht für den Verein, weil, wie kann es auch anders sein, irgendwann sind halt auch andere Mannschaften auf ihn aufmerksam geworden.
So ein bisschen wie mit Borussia Dortmund.
Und das, ja, nur, dass es sogar diesmal sich um einen anderen Kontinent handelt, denn Europa ist auf ihn aufmerksam geworden. Falls ihr euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fragt, warum reden die eigentlich hier im Oktober über den? Wir wollen es heute erst später verraten. weil es kommt nachher ein wichtiges Spiel und da werdet ihr dann noch erfahren, warum wir jetzt ausgerechnet in diesem Monat über Alfredo Di Stefano sprechen. Aber solange müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Wir springen ins Jahr 1952 und jetzt beginnt eine ganz spannende Geschichte. Die nimmt jetzt vielleicht ein bisschen größeren Teil dieses Podcasts ein, aber ich muss sie euch von A bis Z erzählen, weil es gibt eigentlich in der gesamten Fußballhistorie sowas nicht nochmal. Fangen wir mal von vorn an. Real Madrid hat seinen 50. Geburtstag gefeiert im Jahr 1952 mit einem Jubiläumsturnier. Der damalige Präsident wollte es so. Damaliger Präsident hieß Santiago
Bernabéu. Geil, ja.
Im Finale hat Real Madrid gespielt. Ich weiß nicht, ob die da schon gesetzt waren, aber naja, sagen wir mal, sie haben es zumindest ins Finale geschafft, aber gegen eine Mannschaft namens Deportivo Los Millonarios. Es ging 4-2 aus. Die Frage ist, für wen?
Ja, wenn du schon so sagst, was Los Millonarios?
Ja, so ist das. Also Real Madrid hat,
blauen Ballett, ne?
Real Madrid hat das sozusagen, das blaue Ballett hat, gut, damals gab es noch kein weißes, aber das blaue Ballett hat gewonnen, 4-2. Bester Mann war Alfredo Di Stefano damals, das muss man immer dazu sagen, weil das so abstrakte Jahreszahlen für uns sind. Da war damals 25 Jahre alt. Also das ist das perfekte Fußballeralter gewesen und er hat damals so ein bisschen, ja, bei einem Jubiläumsturnier Real Madrid auseinandergenommen, das sogar Diktator Franco auf der Tribüne große Augen gemacht hat. Der war auch da, dazu später mehr, aber auch nicht nur der hat große Augen gemacht, sondern auch andere Vereine, wie auch der FC Barcelona, denn auch der Verein hat den Auftritt gesehen von Alfredo Di Stefano. Und wer verstehen will, warum es diese Rivalität gibt, wie sie halt heute ist, zwischen Barca und Real, der ist bei dieser Geschichte jetzt hier ganz genau richtig. Denn nur Ja, nicht nur deswegen, aber ein Großteil der gesamten Rivalität begründet auf den folgenden Ereignissen. In Barcelona ist es bis heute die Di Stefano-Affäre und die Geschichte geht folgendermaßen. Barcelona wollte Di Stefano haben, aber Real Madrid ebenso. Beide sind aufmerksam geworden bei diesem einen besagten Turnier. Barcas Präsident hat ihn bei dem Turnier spielen sehen, ist völlig klar, Real Madrid hat ihn sowieso gesehen auf dem Platz, ganz klar, aber der Präsident von Barcelona hat dann ein Vermittlerduo ins Hotel der Millonarios geschickt, um zu verhandeln und zu sagen, hey, wir haben dich gesehen auf dem Platz, das ist aber ziemlich cool, du hast Real Madrid abgeschossen, machen wir auch ganz gerne, sollen wir uns zusammentun, so ungefähr. Dann haben die beiden Di Stefano auch recht schnell überzeugt, zu Barca zu wechseln, Vertrag ist entworfen worden, relativ grob, aber zumindest mal eine grobe Fassung. Es gab aber noch keine Unterschrift. Das klingt schon so, als würde es vielleicht später zum Problem werden. Könnt ahnen, ist auch so. Di Stefano ist dann nämlich mit dem Team zurückgeflogen nach Südamerika. Vertrag war nicht unterschrieben, also das Transferduo ist direkt hinterhergeflogen von Barca. Und es kam zu einem Treffen in Lima in Peru. Auf der einen Seite die Millonarios, auf der anderen Seite River Plate. Denn Di Stefano war immer noch bei River Plate angestellt. Auch wenn er eigentlich ja in Kolumbien gespielt hat. Aber wir haben das schon gehört mit FIFA und so weiter, dass die da eben nicht dazugehören in Kolumbien.
Also wie so eine Laie quasi.
Nee, der ist da schon hingewechselt, aber der Vertrag hatte keine richtige Gültigkeit, weil er hat River Plate ja nur wegen des Streits mit der Gewerkschaft verlassen, aber der Vertrag lief weiter.
Okay.
Bei River Plate.
Okay.
Ich war damals nicht als Anwalt dabei, aber so habe ich es zumindest vernommen.
Toll, ach so.
Also in Kolumbien, jetzt kommt ein anderer Mann ins Spiel namens Busquets für Barcelona. Juan Busquets, der sollte vermitteln. Ein Katalane, der in Kolumbien gelebt hat. Das Problem war bei ihm, der arbeitete eigentlich nicht für die Millonarios. Der sollte in dem Fall verhandeln, aber eigentlich war der ein Angestellter von Santa Fe, dem größten Rivalen der Millonarios. Also der hatte natürlich überhaupt gar keinen Bock, hier auch nur irgendeinen Finger krumm zu machen und irgendwas Gutes zu tun, dass Alfredo Di Stefano und Barcelona vielleicht irgendwas davon haben. Da hatte er natürlich überhaupt gar keine Lust zu. Folge, er hat die Verhandlungen, wie man sagt, leicht sabotiert. Ich weiß nicht genau, wie das gegangen sein soll, aber er hat das wohl gemacht. So ein bisschen in eine Richtung gelenkt und dann haben sich die Kolumbianer zurückgezogen. Gut, Verhandlungen wurden dann fortgesetzt. Es hieß, okay, Di Stefano wechselt einfach zu Barcelona. Die Kolumbianer haben keinen Bock mehr drauf gehabt. Barcelona hat 4 Millionen Peseten überwiesen. Das sind heute umgerechnet 217.000 Euro Ablöse. Also wir sprechen hier über die 50er Jahre. Nur doch mal.
Wahnsinnig viel.
Ja, voll viel. Also mehr als das Doppelte als der bisherige Transferrekord damals.
Oh, und okay. Er war 25, hast du gesagt?
Mhm. Ja. Ja.
Und hat in Europa noch nichts gerissen, außer diesem einen ja, Turnier.
Genau, genau. Mhm.
Aber was zusammenfassend heißt, es waren an diesem Wechsel, der dann wahrscheinlich zustande kommt jetzt gleich.
Also Di Stefano hat zumindest mal den Vertrag unterschrieben und gesagt, ich möchte zum FC Barcelona wechseln.
Aber es waren eigentlich, das ist schon fast eine Parallele zu heute, extrem viele Menschen an einem Wechsel beteiligt,
ja,
oder?
Die sogar hinterherfliegen. Ja, damals. Also es ist wirklich, keine Ahnung, wie das war, aber da fliegen die um die halbe Welt für einen Spieler, 1900 irgendwas 50, was war das?
Aber das zeigt ja auch schon mal den Stellenwert, den Di Stefano hatte, ja, wenn man jetzt an die Gerd-Müller-Geschichten denkt, wo dann irgendwie der 60... Manager.
Da ging es aber auch nur von München nach Nördlingen, Barcelona
Aber trotzdem fährt da nur einer hin und hat irgendwie den schlechteren Motor und braucht länger als der Bayern-Manager.
Nicht wisst, wovon Hans gerade philosophiert, hört in die Gerd-Müller-Legenden-Folge rein, da erklären wir es.
Und ihr habt ja, glaube ich, auch in einer Folge, in der ich noch gar nicht dabei war, schon mal über dieses Thema grob gesprochen.
Du meinst in der letzten Folge? Oder?
Folge 30, El Clasico, da reden wir mit Jonas Hummels über die Ursprünge und die Geschichte und vor allem auch die Anekdoten und Kuriositäten dieses Duells Barcelona gegen Real. Also auch da gerne mal reinhören.
So, zurück nach Lima. Da hat nämlich Di Stefano den Vertrag unterschrieben, hat gesagt, ja, ich will für Barca spielen. Er kam ja quasi gerade erst von dem Turnier von Real Madrid zurück nach Südamerika. Vertrag unterschrieben, ist dann sofort wieder nach Europa gereist, weil er jetzt ja für Barca spielen wollte. Das hat er dann in Freundschaftsspielen auch getan.
Also er hat das Barca-Trikot getragen.
Ja, in Freundschaftsspielen, genau. Und jetzt kommen wir an so eine Stelle, wie man es vielleicht aus Filmen kennt, wo man so eingeblendet sieht, meanwhile in Madrid. Da sieht man Santiago Bernabeu in dieser Szene am Schreibtisch sitzen, überlegt sich, macht sich Gedanken, kratzt sich wie Vicky an der Nase und denkt, ich habe eine Idee. Denn er hat erfahren, dass der Vertrag bei den Millonarios eben doch Gültigkeit besitzt. bis zum 31. Dezember 1954. Wir sind jetzt aber wohlgemerkt erst im Jahr 1953 und Barca hat den Deal ja nicht mit den Millonarios gemacht, sondern mit River Plate. Santiago Bernabeu wiederum von Real Madrid hat rausgefunden, Moment, die Kolumbianer, mit denen muss man reden. Der hat einen Vertrag bei denen und der gilt sogar. Also hat Real Madrid gesagt, weißt du was, wir bezahlen 1,5 Millionen Peseten an die Millonarios. Nachdem Barca schon 4 Millionen gezahlt hat an River Plate.
Und er dachte, die Millonarios sind gar nicht so reich, wie der Name sagt. Denen reichen auch 1,5 Millionen.
Das hab ich mir in dem Moment auch gedacht. Wieso? Wieso soll der da jetzt so viel weniger werden?
Vielleicht ist River Plate irgendwie so viel reicher und die brauchen deswegen mehr Kohle. Oder Barca war reicher. Man hat deswegen mehr geboten.
Aber schon so ein bisschen
gezockt. Oder Santiago, sagen wir mal einfach so, Santiago Bernabeu ist einfach ein Fuchs
gewesen. Ja, also wollte ich gerade sagen.
Mit restlichen Geld hat er sich ein Stadion gebaut, ja, das seinen Namen trägt.
Also in dem Fall hat er einfach gezockt, ne? Also.
Ja.
Es war auf jeden Fall ein Novum in der Fußballgeschichte, denn zwei Vereine haben Geld an zwei andere Vereine überwiesen, um einen Spieler zu kaufen. Das Problem war, es handelt sich um den gleichen Spieler. Also das gab es seitdem vielleicht auch nicht mehr. Immer, ja, nicht so oft. Ich will es nicht ausschließen.
Es gab mal eine Geschichte, das war glaube ich 2001, Sebastian Kehl, die Bayern hatten einen Vorvertrag Freiburg. Mit ihm, haben genau Freiburg damals, ich glaube 10 Millionen Mark Handgeld gegeben. Ich glaube,
da
oder
kam
Vorvertrag.
Das Wort Handgeld zum ersten Mal
ja,
in der Sportbild auf. Ne?
Genau, da kam das Wort, und dann, wie Stefano vor. Bei
und dann kam Borussia Dortmund und hat gesagt, ja, nee, wir wollen den, und Sebastian Kehl hat warum auch immer gesagt, ja, dann gehe ich zu denen und hat die 10 Millionen Mark an den FC Bayern zurücküberwiesen. Ja.
Beide Vereine, also Real und Barca, waren natürlich dementsprechend sauer, weil beide dachten, jetzt habe ich ja einen Vertrag hier mit dem besten Spieler, aber irgendwie will der gar nicht bei mir spielen oder kann der nicht oder darf der nicht. Also hat sich dann der spanische Verband einschalten müssen. Beide Vereine haben natürlich das Recht für sich beansprucht, dass Di Stéfano für sie spielt. Ist ja völlig klar, wenn man schon ein paar Millionen ausgibt. Und letztendlich hat der spanische Verband einen Vorschlag gemacht, der eigentlich, also unter allen Vorschlägen, die man machen kann, mein Lieblingsvorschlag ist. Sie haben gesagt, jetzt hat er doch bei beiden einen Vierjahresvertrag.
Oh nein.
Teilt ihn doch einfach.
Oh nein.
Lass den doch 2 Jahre für Barca spielen.
Super, super Idee.
Nee, ich glaube, die ersten 2 Jahre hätte er für Real spielen sollen. So rum war es, glaube ich. Also völlig wurscht. Und dann soll der noch 2 Jahre für die andere Mannschaft spielen.
Ganz ehrlich, lasst uns das auch in der Bundesliga.
Nein.
Ich finde das voll cool. Also, du kannst doch eh nicht mehr, wirklich keinem Spieler mehr abkaufen. Ich habe eine Vereinszugehörigkeit und nur für euch und echte Liebe. Sorry, soll jetzt kein Dortmund-Bashing sein, aber lag gerade so
auf. Ja, aber dann soll er, aber dann müsste er, wenn er für Real spielen würde, die ersten 2 Jahre, dann dürfte er gegen Barca nicht spielen. Und auch wenn er das Barca-Trikot tragen würde, dürfte er gegen Real nicht spielen. Weil der kommt ja nicht lebend aus dem Stadion raus beim Gegner. Also das. Oh.
Also es gab ja schon mal so
Spielersharing.
Solche Kollegen wie auch Luis Figo, der dann für beide gespielt hat, aber die haben einen Schweinekopf nach dem geworfen und der hatte auch nur einen Vertrag bei einem Verein. Zwar nacheinander, aber immer nur bei einem gleichzeitig.
Ja, ich habe auch sehr viel jetzt über Figo nachdenken müssen, weil das vielleicht ja auch diese ganze Di Stéfano-Geschichte nochmal hochgewühlt hat, dass er dann da, klar, andere Voraussetzungen, aber auch, dass du unter diesen beiden Vereinen dann wechselst.
Ja, klar.
Also mit dem Stellenwert, den Figo auch damals hatte.
Ja. Wir sind immer noch nicht am Ende dieser Geschichte. Wir kommen dann auch wieder zum Sportlichen, aber es ist immer noch so, dass wir wieder mal bei einem True Crime Podcast gelandet sind. Es gibt echt viele Mythen, Legenden und was weiß ich, Verschwörungstheorien über diese Wechselgeschichte, die eben letztlich so ausging, dass Alfredo Di Stéfano bei Real Madrid gelandet ist. Das wissen wir inzwischen alle.
Und zwar nicht nur für die ersten 2 Jahre.
Nee, sondern viel, viel länger. Man weiß bis heute nicht ganz genau, warum es letztendlich passiert ist. Man hat auch Di Stéfano gefragt, er hat geschwiegen wie ein Grab. Also das hat natürlich die Mythen und so weiter nicht gerade verstummen lassen. Es gibt ein Buch dazu und da heißt es, ich lese da jetzt mal grob vor, im entscheidenden Moment, als es um die Details des Deals ging, rief Francisco Franco General Moscardo zu sich. Der war damals sowas wie der Sportminister, weil er großer Fußballfan war und auch die Nationalmannschaft trainiert hat.
Ach,
das kommt auch dazu. Naja, das gut, ist ja, sei mal dahingestellt, ob der Sportminister Nationaltrainer sein muss, aber trotzdem. Die haben sich dann dort getroffen in einem Ort namens Paso de Meiras, wo Franco seine Sommerferien verbracht hat. Das gilt, so sagt man, als bestätigt. Man wird nie ganz genau wissen, inwieweit das Treffen mit dem Wechsel zu tun hatte. Aber es liegt natürlich der Verdacht sehr nahe, auch wenn keiner gesagt hat, ja genau, der Franco, der hat sich eingeschaltet und hat dann dafür gesorgt, dass die
Stéfano zu Real Franco gilt ja schon, also es ist ja,
ja natürlich.
Real Madrid gilt ja als Franco treu und Barcelona als Mannschaft aus Katalonien gilt ja per se immer als, naja, nicht Spanien-Gegner, aber nicht Spanien-treu.
Klar.
Und dadurch auch nicht als Franco-treu.
Und Franco war natürlich auch Real-Fan.
Genau.
Ja, deswegen hat er wahrscheinlich nichts dagegen, wenn Di Stefano auch dahin wechselt.
Du hast gerade gesagt, der Sportminister war auch der Nationaltrainer. Da musste ich jetzt sofort an unsere Folge mit Gernot Rohr denken, der doch uns irgendwie erzählt hat, wenn dann der Sportminister vorbeikommt.
Hat sich aufgestellt.
Dann, ja, dann will der immer auch Fußball spielen.
Ja, ja, genau. Der wollte beim Training ein paar Mal mitmachen und das wollte Gernot Rohr nicht so gerne. Und dann hat Gernot Rohr gesehen, wie bewaffnet die Securities vom Sportminister waren. Und dann hat Gernot Rohr das doch ganz gerne gemocht, dass der Sportminister mittrainiert hat.
In dem Fall ist er sogar Nationaltrainer.
Auch eine, auch eine sehr kuriose Folge, die Afrika-Cup-Folge mit Gernot Rohr, ja.
Also es wurde viel geschachert. Auch Di Stefano, der hatte natürlich irgendwie wenig Bock darauf, der wollte einfach nur Fußball spielen. Man munkelt, ich konnte das schlecht verifizieren, auch auf Fotos ist es schwer zu erkennen, aber man munkelt, er hat sogar 6 Kilo zugenommen in der Zeit, weil er einfach nicht genau wusste, für wen und wann und überhaupt, wie er wieder spielen kann.
Aus Protest.
Es kam dann dazu, dass Barcelonas Präsident daraufhin zurückgetreten ist. Man hat natürlich in Barcelona dann auch auf das Recht verzichtet, ihn zumindest für 2 Jahre da anzunehmen und spielen zu lassen. Real hat eine Entschädigung auch noch an Barca gezahlt, also das wurde dann so gemacht. Viele, viele Jahre später kam dann heraus, der Vertrag zwischen Real Madrid und den Millonarios aus Kolumbien besaß keine, wohlgemerkt keine, Gültigkeit, der zwischen Barca und River Plate aber schon. Das heißt, eine, wie es auch in dem Buch steht, eine der größten Karrieren der Geschichte hätte eigentlich im Trikot des Erzrivalen stattfinden müssen. Wenn man es rein juristisch betrachtet, welcher Vertrag gültig ist und welcher nicht, dieser Vertrag von Lima, das ist der, worüber wir vorhin gesprochen haben, der war gültig, der von Real nicht.
Hey, und dann musst du überlegen, das erinnert mich jetzt auch gerade so ein bisschen an diese ganzen alten Revolver-Geschichten, wo dann die Cowboys irgendwie den Ureinwohnern irgendwie für ein bisschen Perlen und Feuerwasser irgendein Land abgekauft haben.
Ja.
Das kannst du ja auch nicht rückgängig machen. Man versucht es dann mit Reparationszahlungen und so weiter, aber in dem Fall jetzt, dann ist es so ein, naja, Pech gehabt. Eine lustige Anekdote aus der Geschichte. Weiter geht's.
Vor allem, weil man ja heute immer sagt, wenn man diesen völlig absurden Transfermarkt beobachtet, früher war alles besser und ehrlicher. Von wegen, am Arsch.
Das war
jetzt früher war es richtig schlimm.
Ja, und dann kommt ja die nächste Frage, was wäre wenn? Stellt euch vor, Santiago Bernabeu wäre vielleicht ein Fuchs gewesen, aber ein Fuchs, der nicht so gut gucken kann und deswegen diese Vertragslücke nicht entdeckt und dadurch wäre Alfredo Di Stefano beim FC Barcelona gelandet. Was wäre aus Barca geworden in den 50ern und 60er Jahren und gleichzeitig dann aus Madrid?
So ist es.
Aber Gegenfrage, glaubst du, dass jeder Fußballprofi heutzutage den Vertrag von Seite 1 bis Seite 18 komplett durchliest?
Der Fußballprofi nicht. Nein. Aber die Präsidenten quasi. Weil Alfredo Di Stefano wirkt ja jetzt so wie jemand, der da wirklich gebrütet hat über diesem Arbeitspapier und irgendwo Lücken gefunden hat, die er dann für sich genutzt hat. Im Endeffekt, Alfredo Di Stefano war es wahrscheinlich relativ egal, ob der jetzt einen 4-Jahres-Vertrag bei Barca oder bei Real unterschreibt. Hauptsache in Europa, Hauptsache für etwas mehr Geld als vorher, Hauptsache die große Bühne. Und wer weiß, vielleicht wäre dann der FC Barcelona in den kommenden Jahren sehr oft Europapokalsieger geworden. Das ist wirklich verrückt, dass so ein eigentlich eine Lüge beziehungsweise was Illegales eine Weltkarriere vorangetrieben hat.
Und zwar nicht nur, wie gesagt, vom Spieler, sondern auch von 2 Vereinen gleich in andere Richtungen. Allerdings sind ja beides Weltvereine geworden, früher oder später. Tja, eins muss man dazu sagen, was man gar nicht so bedenkt, weil wir gerade über die Vereine gesprochen haben, vor allem Real Madrid. Die waren vor diesem Zeitpunkt 21 Jahre lang nicht Meister. Und dann kam Alfredo Di Stefano. Wir schreiben das Jahr 1953. Alfredo Di Stefano ist jetzt Spieler von Real Madrid.
Well, the blonde arrow was in town. That was me, La Saeta. And with the arrival of some others, we made up a very good team. A winning side.
Y bueno, y así se quedó la historia.
Winning side ist ein bisschen untertrieben. Es war das sogenannte weiße Ballett. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Denn da haben, Olli, du weißt es auch, Hans, du weißt es auch, ganz große Namen mitgespielt. Also so richtig große. Ferenc Puskas zum Beispiel.
Ja, und was ich ja so krass finde, ist, diese Zufälle, die es dann immer irgendwie gibt. Man kann es auch Schicksal nennen, wie auch immer. Denn es ist ja nicht so, dass der FC Barcelona leer ausgegangen ist in den kommenden Jahrzehnten. Aber was ich halt so schön finde, was diese Folge auch immer wieder oder was diese Folge zeigt, was Nachholspiel immer wieder zeigt, sind so Ursprünge von Geschichten. In dem Fall Ursprünge auch von der Rivalität, denn ich weiß noch damals in Folge 30, in der El Clasico-Folge, dass wir auch gesagt haben, damals unter anderem auch mit Jonas Hummels, dass diese Rivalität gar nicht so doll war über viele Jahrzehnte, aber dass das hier natürlich nochmal neues Benzin ins Feuer gegossen hat. Und es war immer wieder ein Unding. Du hast Luis Figo erwähnt, Hans. Es gab aber auch Bernd Schuster beispielsweise, der für beide Vereine gespielt hat. Jetzt der einzige Deutsche, soweit ich weiß. Ganz lange hat man irgendwie nebeneinander, es war halt ein ganz okayes Verhältnis und es war ein Koexistieren.
Ronaldo doch auch, oder?
Genau, ja. El Fenomeno, genau. Der brasilianische Ronaldo hat auch für beide gespielt, richtig. Und diese Anekdote, diese Episode, die Stefano, die hat das Ganze natürlich nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben.
Und dieses weiße Ballett, das ich gerade angesprochen habe, das war das ursprüngliche Original weiße Ballett. Denn vielleicht die ihr uns gerade zuhört, kennt eher das weiße Ballett um Zidane, eben Figo, Beckham, Ronaldo,
die Galaktik.
Carlos, ja. Was weiß ich. Ja genau, die Galaktischen eigentlich. Aber man hat auch da das weiße Ballett immer dazu gesagt. Aber das war eigentlich das weiße Ballett 2.0.
Kurze Begriffsklärung vielleicht. Warum im Kontext Fußball, warum wird immer vom weißen Ballett gesprochen? Also
Leichtfüßigkeit.
Leichtfüßigkeit, okay.
Ja. Leichtfüßigkeit, Technik, Grazie ist vielleicht ein bisschen komisch.
Weil per se ist es ja ein Kontrast. Also wenn ich jetzt das Ballett nehme, mit dem Fußball vergleiche.
Naja, du brauchst ja immer Begrifflichkeiten. Wir reden von Zauberern oder so. Es zaubert auch niemand auf dem Feld. Also im Endeffekt glaube ich wirklich, es liegt an dieser Leichtfüßigkeit. Denn Mario hat es ja ganz schön gesagt, der Fußball war einfach langsamer und auch teilweise technisch beschränkter. Und ich glaube, die Kollegen Puskas und die Stefano waren federführend dafür verantwortlich, dass das Real Madrid der 50er und 60er Jahre wie von einem anderen Stern gespielt hat. Eben noch nicht die Galaktischen, wie mit Ronaldo und so weiter dann, aber eben dann doch einfach eine Liga drüber waren und eine Liga über allen anderen. Weil 5 Jahre hintereinander Europapokalsieger, das ja, hat es bis dahin nicht gegeben und danach kamen auch nur wenige Mannschaften daran.
Und natürlich Real Madrid in den legendären komplett weißen Trikots, weißen Hosen, weiße Stutzen, damals Schwarz-Weiß-Fernsehen, da haben die natürlich geleuchtet wie das weiße Pferd in Wembley, das wir auch schon mal irgendwo hatten, glaube ich.
War
das
eine schön, wie wir heute wieder
eine White Horse Bridge. So
alte ja, Folgen genau. Hier so genau. Ganz subtil andeuten, das ist echt schön.
Ja. Ja. So, jetzt sind wir aber da gelandet, worüber ich vorhin nicht sprechen wollte. Wir sind im Oktober gelandet. Es war der erste Clásico zwischen Real Madrid und zwischen dem FC Barcelona. Das erste Aufeinandertreffen sozusagen der Mannschaften, bei denen er hätte eigentlich ja so oder so spielen können, bei beiden irgendwie.
Das erste, wo er dabei war.
Der erste Clásico überhaupt, aber der erste von Alfredo Di Stefano. Es ging 5-0 aus für Real Madrid gegen den FC Barcelona. Ihr könnt raten, wer nicht nur eins, sondern auch zwei Tore geschossen hat.
Ja, Wahnsinn, ne? Alfredo Di Stefano ausgerechnet, wo man so denkt, Junge, halte ich ein bisschen zurück. Die gegnerischen Fans sind sowieso gerade ein bisschen auf Krawall aus.
Klar.
Und dann denkt er, ja gut, dann schieße ich nur 2.
Ja, das war wirklich gleichzeitig auch sein erstes Tor für Real Madrid, gleich gegen Barca, also gleich mal gezeigt, wohin es gehen soll. Wir können jetzt nicht über jedes einzelne Spiel, auch nicht über jeden einzelnen Titel sprechen. Wir machen das jetzt mal relativ schnell durch. Es war
aber
der
man
Beginn.
Bekommt gerade den Eindruck, warum so viele sich bei uns melden und sagen, macht mal eine Folge über den.
Ja, weil es eben mehr ist als nur Titel und Tore, sondern weil es auch diese kuriose
Wenn du auch dein erstes Tor für Real im Clásico erzielst, besser geht's nicht.
Das war jedenfalls dieses besagte Spiel am 25. Oktober, der Beginn der erfolgreichsten Ära von Real Madrid. Und man muss dazu sagen, Alfredo Di Stefano, ich habe das vorhin gesagt, mit 6 Kilo zugenommen und so weiter. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich stimmen kann. Ich habe es wohl gelesen, deswegen habe ich es gesagt. Aber man kann es sich kaum vorstellen, weil es heißt auch, egal wo man hinschaut, der war absolut vom Erfolg besessen. Also der wollte immer gewinnen. Wenn er nicht gespielt hat, dann wollte er trainieren. Und wenn er nicht trainiert hat, dann wollte er spielen. Also es war wirklich erstaunlich, was der Mann geleistet hat, was er leisten wollte. Ganz komisch wiederum, was dem irgendwie auch, was da nicht so ganz dazu passt, aber es war trotzdem, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, es gibt Fotos, wie er am Platzrand sitzt und raucht. Auch das in den 50er Jahren natürlich noch möglich gewesen. Man sagt auch, sein Lieblingsessen sei immer Hackbraten mit Kartoffelbrei gewesen.
Also doch was ich mit ihm gemeint habe. Sehr gut. Puh.
Also irgendwie, ich bin da nicht ganz schlau raus geworden. Das heißt, der sei vom Erfolg besessen und will immer trainieren und dann haut er sich eine Kippe am Platzrand rein und haut sich auch hinterher noch einen Hackbraten mit.
Naja, sagen wir mal ehrlich, aber in den 50er, 60er Jahren war das jetzt mit Ernährungsberatung nicht so weit vorn.
Oder jemand hat
wahrscheinlich
so beraten.
Haben alle im Endeffekt das Gleiche gegessen und das Gleiche geraucht, nur er war halt technisch begabter dabei.
Das ist genau der Punkt. Also du hast dich dann über die Technik einfach abgehoben und heute ist es so, wenn du nicht deine Mahlzeiten rückwärts isst, so wie Robert Lewandowski oder ich glaube Haaland hat damit jetzt auch angefangen, dann bist du eben in 2 Jahren nicht mehr auf dem Niveau so gefühlt. Ne?
Wir sprechen jetzt über die vielleicht denkwürdigste Leistung eines Vereins und eines Spielers. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, Real und Di Stefano gewannen 5-mal in Folge den Europapokal der Landesmeister, also die heutige Champions League. 1956, jetzt gehen wir die 5 Finals doch mal schnell durch, weil das ja wirklich unglaublich ist. Also 1956 mit 4-3 gegen Stade Rennes, also nicht Stade Rennes, nicht mit nicht Rennes geschrieben, sondern R-E-I-M-S. Stade Rennes.
Grüße an Max Bielefeld.
Ja, trotzdem merken, die kommen 1959 nochmal ins Spiel. Also ein Jahr später, nach dem ersten Sieg 2-0 gegen den AC Florenz.
Der war gut, Mario.
Ein Jahr später, 3-2 nach Verlängerung gegen Milan, AC Mailand, ja. Dann 59 wieder gegen Stade Rennes. Er wurde in 2 dieser Jahre, 57 und 59, Europas Fußballer des Jahres. Und jetzt springen wir ins 5. Finale, 1960 gegen Eintracht Frankfurt.
Ich habe mich nicht getraut zu fragen. Ich weiß nämlich noch, dass es für viele Eintracht-Fans bei uns in der Redaktion gibt es 1, 2 und die sagen, dass das bis heute, was denn? Und die sagen, dass das bis heute so eins der krassesten Eintracht-Spiele der Geschichte war. Denn Mario wird es gleich sagen, wie es ausging. Man denkt gar nicht,
dass... Noch nicht.
Okay, ich sag's auch noch nicht. Ja. Man denkt auch gar nicht, dass es... Also, es hört sich sehr eindeutig an, aber es war wohl unfassbar spektakulär.
Ja. So viel kann man schon mal dazu sagen. Gut, wir wissen, dass Real gewonnen hat. Das kann man schon mal sagen, weil es waren ja 5 in Folge. Das habe ich jetzt oft genug gesagt. Also, was ihn da ausgezeichnet hat, er war der absolute Regisseur des Spiels, aber er war halt auch gleichzeitig der die Tore gemacht hat. Also, eigentlich so das, was man heute sucht. So ein Zehner, so einen Offensiven, aber der dann halt auch noch torgefährlich ist. Und vor 50 Jahren oder vor 60 Jahren oder eigentlich schon fast vor 70 Jahren war das natürlich völlig unvorstellbar. Aber manche sagen bis heute, wie auch du gerade gesagt hast von deinen Kollegen in der Redaktion, es war vielleicht das beste Spiel der Fußballgeschichte.
That match in Glasgow was just a fantastic show. There were 135,000 people watching. The fans were singing a song that went, Todos queremos más. We all want more. So after the first title, it was, we all want more. The second title, Todos queremos más. And then we got to the 5th.
Witzig, ne? Heute kennt man dieses We want more von Konzerten.
Ja.
Im Fußballstadion habe ich das noch nie gehört.
Das war ja auch ein Ballett, ne? Also im Endeffekt das weiße Ballett.
Da schließt sich der Kreis.
Aber Marius, musst du auch erzählen, wie es ausging.
7-3 für Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt. 4 Tore von Puskás, 3 von Di Stefano.
Unfassbar.
Wahnsinn.
Unfassbar.
Also den einen Frankfurt-Fan kennen wir alle, den kannst du mal lieb grüßen in der Redaktion.
Mach ich.
Den zweiten kenne ich nicht. Ja.
Den grüße
aber,
ich auch
nicht. Aber es ist
war
so.
Ein Spaß.
Aber es ist so, dass, also gerade weil du das ja auch Finn noch mal schön eingeordnet hast, das sind natürlich irgendwie auch so absurde Jahreszahlen, ne? Und er ist dann irgendwie 25 und die ganze Geschichte jetzt auch, die du uns erklärt hast mit dem Transfer und dass dann so ein Typ 5-mal am Stück mit dem Verein die Champions League gewinnt und also völlig irre.
7-3.
Das völlig ist halt irre.
Unglaublich. Also gerade, weil es ja oft so ist, das Finale ist von Spannungen geprägt, abtasten, bloß nicht den ersten Fehler machen. Ja, und dann gewinnst du einfach mal 7-3. Wann war das? 1960?
Ja, genau. 1960 war das 5. dann.
Wahnsinn.
Es gibt dazu eine Spielanalyse von spielverlagerung.de zu dieser Partie gegen Frankfurt. Wir hauen die bei uns natürlich auf die Website. Das ist klar. Also wer da wirklich reingehen will ins Detail, der kann das da tun. Wir lassen das jetzt mal, weil wir noch einiges andere besprechen müssen zu Alfredo Di Stefano. Aber eins muss ich dazu noch kurz sagen zu diesen 5 Finals, weil man kann sich kaum vorstellen, also auch Cristiano Ronaldo war ja, wenn ich mich nicht täusche, bei allen 3 dabei, die da in Folge gewonnen haben. Aber Di Stefano hat nicht nur die 5 in Folge gewonnen, sondern er hat auch in jedem der 5 Finals ein Tor geschossen, mindestens 1. Und jetzt sind wir wieder bei meinem Lieblingssatz. Ihr wisst ja, Marcel Reif eigentlich. Mhm. Große Spiele werden halt nun mal von großen Spielern entschieden.
Und zwar nicht das 4-0, sondern im Zweifel das 1-0, das entscheidende Tor.
Deswegen ist ja auch Cristiano Ronaldo, weil du den Namen eben angesprochen hast, jetzt auch mit seinem Wechsel zu Manchester sofort der entscheidende Faktor. In so vielen Spielen schon gewesen.
Ja.
In diesen 5 Jahren der 5 Europapokalsiege hat er nur, also Alfredo Di Stefano, ein Spiel verpasst. Das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen in 5 Jahren, weil das war wirklich, man sagt immer, eine Stütze des Spiels, aber das war halt wirklich so.
Ich glaube, weil er so viel geraucht hat. Das war vielleicht so ein Erfolgsgeheimnis.
Ja, oder halt, ja, stimmt.
Es gab.
Vor allem, du musst ja auch überlegen, damals haben ja auch die Verteidiger noch ganz anders zugelangt, ne? Also es war ja jetzt nicht so.
Aber er war halt der blonde Pfeil.
Ja, genau. Er war schneller als die Grätsche.
Ja, ist so. Schneller als der Schatten. Gegenspieler haben ihn regelmäßig nach dem Spiel um Autogramme gebeten. Sie haben, wenn er vom Platz ging, sind sie stehen geblieben, haben applaudiert. Also muss man sich vorstellen, das gab es aber irgendwann später nochmal, glaube ich, bei Ronaldinho. Ich habe da mal überlegt, ob man das mal gesehen hat. Ronaldinho einmal, glaube ich, im Bernabéu hat er auch Standing Ovations bekommen für seine Leistung, aber sonst ist mir da nichts eingefallen, dass da...
Ronaldo mal, als er mit Real zurück zu Man United kam, da gab es dann auch Applaus, weil er aber mal da gespielt hat.
Und nicht gerade vom Erzrivalen. Genau. Also insgesamt ist es schon unglaublich, was er geleistet hat. Insgesamt in seiner Karriere 405 Tore in 624 Spielen.
Gute Quote.
Ja, ist... Ja, so, mehr muss man dazu nicht sagen. Gute Quote. Also die Vereinskarriere, die beenden wir jetzt hier so langsam mal. Er hat zwar später noch für Espanyol Barcelona gespielt, kurz. Also er hat es doch noch nach Barcelona geschafft, aber für den anderen
immer
Verein
für den
gespielt.
Gegner, ne?
Ja. Aber das war wirklich da waren die dann in der Liga, die sind dann natürlich auch nicht Meister geworden, und so, sondern das war echt so ein typisches Karriere ausklingen lassen. Also die Vereinskarriere ist letztlich schon auf einen Verein fixiert, den er eben dazu gemacht hat, was er heute ist, aber bei der Länderspielkarriere sieht es paradoxerweise ganz anders aus bei Di Stefano, denn er hat Länderspiele gemacht für Argentinien, für Kolumbien und für Spanien.
Das musst du erklären.
Also zuerst natürlich, weil er Argentinier ist, dann ist er nach Kolumbien gegangen, gab es da Streitigkeiten, weil die aber nicht, wie er vorhin in dem O-Ton selber gesagt hat, irgendwie offiziell zur FIFA gehört haben, hat er dafür gespielt. Die sind zwar nicht offiziell anerkannt worden dann hinterher von der FIFA, die Länderspiele, aber er hat halt für Kolumbien gespielt. Und später in Spanien hat er halt einen spanischen Pass bekommen.
Okay.
Ja, also ich habe es ja gesagt, 47 hat er ja für Argentinien bei der Copa America debütiert und das gleich gewonnen. 1956, genau, da hat er die spanische Staatsbürgerschaft bekommen und da hat er eben auch noch für die Spanier Länderspiele gemacht. Also 6 Länderspiele für Argentinien, 4 für Kolumbien und 31 für Spanien.
Insgesamt aber nicht so viele. Ne? Nee, damals muss man auch dazu sagen,
gab es auch noch nicht.
Gab auch nicht so viele.
Gab keine Nations League.
Nicht nur Nations League, sondern auch diese 1000 Testspiele, dass dann selbst Lukas Podolski über 100 hatte. Also das gab es damals einfach so noch nicht in der Art. Ja.
So, und jetzt kommt ein interessanter Punkt, falls nachher einer fragen will, was ich gelernt habe, das ist er schon. Ich sag's jetzt gleich dazu. Er hat nie bei einer Weltmeisterschaft gespielt. Alfredo Di Stefano hat leider nie bei einer WM gespielt. 1958 hat Spanien die Quali verpasst. 4 Jahre später war Di Stefano verletzt.
Das gibt aber auch, finde ich, so einer Weltkarriere, ist es für mich trotzdem, auch wenn er die ganz, 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 ganz große Nationalmannschaftsbühne vielleicht nie erreicht hat, gibt das immer so einen gewissen Charakter, wenn du auf Vereinsebene einfach alles weggeschossen hast, einen Verein zu der Größe verholfen hast, die Real Madrid heute hat, und dann suchst du irgendwo nach dem Haar in der Suppe und dann stellst du fest, okay, der hat, so wie bei Messi auch, ne? Messi ist nie Weltmeister geworden. Also,
aber er hat mal mitgespielt bei der WM.
Ja, schon, aber ich meine,
ich weiß schon, was du meinst, der Makel halt. Ja,
ja, genau.
Aber noch ein kleiner Querverweis. Ist der Querverweis schon, genau.
Entschuldigung.
Nee, Ryan Giggs wollte ich gar nicht sagen, sondern George Best, aber trifft ja beide
genau.
zu.
Genau.
Ja.
Aber hat er denn mal erzählt, welche Nationalmannschaft ihn vielleicht so emotional am meisten geprägt oder stolz gemacht hat?
Ich weiß es leider nicht. Ich glaube nicht, dass es Kolumbien war, weil das, ja, glaube ich halt nicht. Also entweder Spanien, weil er da groß wurde als Fußballer, oder halt Argentinien, weil er da geboren wurde. Ich persönlich würde fast Argentinien sagen, obwohl es fast nicht sein kann. Da hat er nur 6 Länderspiele gemacht, aber hat immerhin gereicht, um Südamerika-Meister zu werden. Also keine Ahnung, ich weiß es echt nicht.
Es war ja zu der Zeit auch damals noch so, bei ganz vielen Verbänden, bei ganz vielen Nationaltrainern vor allem, dass die das schon als Affront gesehen haben, wenn du ins Ausland gegangen bist. Ich weiß noch, in Deutschland damals, 1954 zum Beispiel, auch etwas später als dann Uwe Seeler zum Beispiel, über den wir kommende Woche reden werden übrigens, als der dann ein großes Angebot von Inter Mailand hatte, hat der Trainer, der Bundestrainer Sepp Herberger selber, ihm einen großen Job noch besorgt, nur damit Uwe Seeler nicht ins Ausland geht.
Was meinst du, was der in Mailand für Schuhe verkauft hätte?
Das ist es. Also das muss man sich mal überlegen. Damals war das war verpönt, beziehungsweise nicht beliebt bei Trainern, bei Bundestrainern, wenn du ins Ausland gegangen bist, denn da hatte er dich ja nicht quasi an der Hand. Also du warst nicht schnell mal eben um die Ecke. Er musste dann immer nach Genua, nach Mailand, nach Rom, nach sonst wohin reisen und da hatten die keine Lust drauf. Deswegen, wer weiß, vielleicht war er dann irgendwann nicht mehr für Argentinien spielberechtigt, beziehungsweise hatte selber auch nicht mehr so viel Lust auf Argentinien, weil die ihn da nicht mehr so angesehen haben. Weiß man ja nie, ne?
Wir sind jetzt im Jahr 1963. Was schätzt ihr, was er damals an Gehalt bekommen hat bei Real Madrid? Umgerechnet in Euro.
Boah.
Das ist fies, gell? Das ist echt fies.
Aufs Jahr gezogen?
Jahresgehalt.
Wahrscheinlich sind wir bei...
63, Hans, ganz kurz. Erstes Jahr der Bundesliga, nur für den Hinterkopf. Also da fing in Deutschland gerade Profifußball an, offiziell, 63.
Ich würde sagen, er war bei 80.000.
Ich sage 85.
Nicht schlecht. Es sind ungefähr 100.000 Euro.
Okay.
Jahresgehalt. Wahnsinn. Echt gut geraten, muss man sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel war. Er hat damals ein ziemlich großes Vermögen angehäuft als erster Superstar des Weltfußballs, so insgesamt knapp 4 Millionen Euro hat er besessen. Er sagt selber über sich, ich spreche nicht über Geld, das würde mir nur noch mehr Neider und Feinde einbringen. Warum erzähle ich diese Geschichte? Folgender Grund, auch 1963, wir springen nach Caracas, nach Venezuela.
Das klingt gefährlich.
Er ist entführt worden von einer linksradikalen Guerilla-Organisation. Die haben ihm gesagt, also es klingt erstmal dramatisch, aber sie haben ihm recht schnell gesagt, keine Sorge, wir tun dir nichts, aber wir brauchen Aufmerksamkeit für die Missstände in Venezuela. Wir wollen Aufmerksamkeit dafür, wir wollen, dass das weltweit bekannt wird und das funktioniert nur, wenn wir dich kurz kidnappen. Es klingt echt saublöd, aber genau so ist es gewesen.
Ja, wenn das so ist, Jungs, das hat schön dann, kennenzulernen.
Das hat dann auch geklappt.
Ich kletter mal kurz in den Kofferraum.
Ja.
Alle Zeitungen der Welt haben darüber berichtet, ist ja klar, Alfredo Di Stefano war entführt, auf einmal nicht mehr da gewesen. Nach 72 Stunden haben sie ihn wieder freigelassen. Es war kein großes Ding. Der hat sich dann ein Taxi genommen, ist zur spanischen Botschaft gefahren. Dann, also Real Madrid war gerade dort, deswegen konnte er da entführt werden. Realpräsident Bernabeu, super Kerl in diesem Podcast, wird immer sympathischer, hat dann gesagt, ja gut, wenn du wieder da bist, wir spielen heute gegen Sao Paulo. Und dann hat er wirklich eine Halbzeit gespielt am Tag, als er von seiner Entführung wieder zurückkam. Dann war er K.O., wurde ausgewechselt und hat dann gesagt, also die Entführer, die waren eigentlich ganz sympathisch. Es gab Gerüchte, er hat nie gesagt, ob es stimmt oder nicht. Er hat mit denen scheinbar Karten und auch Schach gespielt. Weil die wollten ja eigentlich das für einen guten Zweck machen. Und er fand den Zweck, ehrlich gesagt, gar nicht mal so schlecht.
Hm. Ist das nicht das Stockholm-Syndrom? Wenn du
wenn du dich mit deinen Entführern sympathisierst.
Santiago Bernabéu Stockholm-Syndrom. Also man sieht schon, was Di Stefano so insgesamt ausgelöst hat als erster Superstar des Fußballs, auch wenn er selber das überhaupt nicht sein wollte.
Well, I never considered myself a star. I always thought of myself as a football player, a professional. I knew that the ball just wasn't there waiting for me. If I didn't have it, I'd go and look for it. I just worked hard, I had a certain will to win and team spirit. That's what my game was all about.
Eigentlich eine ganz einfache Philosophie. Ich wollte immer den Ball und wenn ich ihn nicht hatte, habe ich ihn mir geholt.
Das klingt so einfach.
Ja, am Ende ist ja auch Fußball irgendwo ein einfacher Sport. Ne?
Fußball ist keine Mathematik.
Heute. Ja, tatsächlich, aber es ist ja, ich meine, das wiederholen wir heute ja immer wieder, dass du als Ausnahmespieler in diesen Zeiten eben auch noch diese Möglichkeiten auf dem Platz auch hattest. Weil eben alle nicht auf demselben Leistungsniveau gewesen sind.
Ich habe es gerade eben schon gesagt, er hat danach 1964 und 65 noch 2 Jahre für Espanyol Barcelona gespielt. Damit ist die Spielerkarriere abgehakt. Wir kommen so langsam Richtung Ende dieser Folge, aber wir sprechen noch ganz kurz, was passiert ist nach seiner aktiven Zeit als Spieler, denn auch da ist er erfolgreich geblieben. Alfredo Di Stefano, er ist Trainer geworden, er ist Meister geworden mit den Boca Juniors, also nicht mit River Plate zuerst mal, sondern mit den Boca Juniors.
Er hat es mit den Rivalitäten, ne?
Mit dem FC Valencia.
Ach.
Und dann auch noch mit River Plate.
Ist ja verrückt.
Und mit Valencia hat er sogar den Europapokal der Pokalsieger gewonnen als Trainer. Also da waren insgesamt noch viel mehr Trainerstationen dabei. Ich sage jetzt nicht, was alles, weil wir können das verlinken. Ihr könnt es auch selber nachschauen bei transfermarkt.de oder was. Es steht auch bei Wikipedia, steht überall, wo der halt war. Das sind echt viele. Also man denkt es gar nicht, wo er überall war.
Eine Sekunde Also ich habe gerade.
Da ist er ganz transparent, ne? Bei den Vertragsdetails hat er
ja, genau.
geschwiegen.
Ne?
Ich habe gerade kurz nachgedacht.
Wo Trainer war, das könnt ihr alle wissen.
Mir ist nicht eingefallen, ob er Trainer war oder nicht. Also ja, wenn jetzt gesagt hättest, er hat sich danach zurückgezogen auf irgendeiner Ranch und war Privatier, hätte ich sie auch gehört.
Deswegen hat es mich so gewundert, dass er sogar erfolgreich war. Also mit dem Europapokal und so weiter. Aber
ich stelle mir gerade vor, dass man ihn so fragt, wo waren Sie überall Trainer? Das möchte ich nicht sagen.
Aber so ist es nicht. Es gab auch bittere Reinfälle bei diesen Trainerstationen. Er war sehr autoritär, hat man gesagt. Kein Wunder, wenn man der beste Spieler war, dann will man vielleicht von seinen Spielern auch ein bisschen viel erwarten. Er war unter anderem beim FC Elche. Er erlitt kläglich Schiffbruch. So habe ich eine Überschrift gelesen. Da waren wir alles klar. Und bei Sporting Lissabon, auch da war er nach nur 40 Tagen entlassen worden. Also Licht und Schatten in der Trainerkarriere.
Das stelle ich mir auch, glaube ich, nicht so einfach vor, wenn du eben so ein Ausnahmespieler in einer Zeit warst, wo viel auf dem Platz auch Stehgeiger unterwegs waren und dann wirst du irgendwann Trainer und hast so die Vorstellung, das, was ich als Spieler auf dem Platz zustande gebracht habe, das müssen jetzt meine 11 Spieler auf dem Platz auch hinkriegen. Und trotzdem hat sich ja der Fußball dann Schritt für Schritt ja weiterentwickelt, wurde physischer, wurde dynamischer. Also das zu übersetzen ist, glaube ich, nicht so einfach.
Das finde ich auch echt schwer, weil Beckenbauer war ja super Spieler und auch ein super Trainer. Und jetzt reden wir hier über Di Stefano, der war vielleicht ein noch besserer Spieler, aber vielleicht ein etwas schlechterer Trainer, zumindest war er ein Weltmeister und so weiter, aber es gehört sehr viel dazu. Wir reden über Mourinho, der war nie ein toller Spieler, aber dafür ein super Trainer. Wir reden manchmal über Guardiola, der war beides, der hat es gleich mehr oder weniger neu erfunden, genau wie Johann Cruyff. Wir reden auch manchmal über Gerd Müller, der war vielleicht der beste Stürmer, aber nie ein richtig toller Trainer, war bei den Bayern Amateuren, aber war nie in der Bundesliga oder so Trainer oder als Nationaltrainer unterwegs.
Das gehört auch immer, das ist ja das Ding, wir haben ja schon, glaube ich, in 5 bis 10 Folgen über dieses Thema geredet, musst du ein guter Spieler gewesen sein oder überhaupt mal Spieler gewesen sein. Ja. Es ist auch immer, also A, das Glück, ob du die richtigen Spieler bekommst und B, halt auch einfach Glück mit der richtigen Zeit. Also es gab bestimmt, wir haben ja hier auch schon mit Horst Rubesch geredet, wo ich auch immer dachte, Mensch, der war jetzt ein sehr limitierter Spieler, ne? Kopfballungeheuer sagen immer alle, aber Günter Netzer hat ja auch damals als HSV-Manager gesagt, dass der irgendwie keinen Ball über 5 Meter spielen konnte und der aber trotzdem als U-Nationaltrainer sau viel gewonnen hat, irgendwie alles, was man gewinnen konnte, der also irgendwie die richtige Sprache der Spieler gesprochen hat und das finde ich so, ich stelle mir das total schwer vor, auf der einen Seite entweder ein Julian Nagelsmann zu sein, du bist irgendwie 33, 34, 35 und hast Stars in der Kabine und warst selber kein großer Spieler. Andersrum aber auch ein Zidane oder so, der ein riesen Ego oder Ego gar nicht, sondern eine riesen Aura hat, die ihn immer umgibt, aber die ja auch Spieler blenden könnte. Also wer sagt denn, dass Zinedine Zidane ein toller Trainer ist? Vielleicht hat er einfach nur 3 super Co-Trainer.
Aber die Brücke wollte ich eben auch schlagen, weil ich glaube, weil ich ja angestoßen habe, die Diskussion, inwieweit du als Trainer die Erwartungen an deine Schützlinge hast, die du an dich als Spieler hattest, dass du am Ende wahrscheinlich sagen musst, ein guter Trainer ist vielleicht auch jemand, der diese Vergleiche zur aktiven Karriere nicht sieht, sondern, und da sind wir jetzt bei Zidane, die Brücke wollte ich jetzt auch zu Alfredo Di Stefano schlagen, Zidane ist jemand, der immer vorangestellt hat, es geht hier um Real Madrid. Also Zidane hat nie gesagt, denkt an Zizou als Spieler, der über den Platz geflogen ist, wie so eine Ballerina, sondern denkt wirklich immer an die Größe und an das Gefühl Real Madrid, an diese ganze Geschichte und Tradition. Und ich glaube, das ist am Ende auch etwas, was ein Trainer vermitteln muss.
Bei allem, was ich jetzt so gelesen habe, die vergangenen Tage, kam immer wieder der Vergleich am ehesten zu Zidane. Der hinkt zwar auch ein bisschen, weil Di Stefano noch torgefährlicher war, aber wenn man sich einigermaßen vorstellen will, dann ist es Zidane in sauschnell und torgefährlich.
Boah.
So ungefähr. Also
manchmal muss man
das Herz
auch,
auf.
Ich meine, wir versuchen das hier echt, liebe Leute, irgendwie das einigermaßen wieder ins Heute, ins Hier und Jetzt zu holen. Aber manchmal denke ich auch so, einmal dahin beamen, einmal gar nicht im Bernabeu, sondern von mir aus irgendwie am Radio oder am Fernseher sein und einmal auch nur Ausschnitte sehen können, so zu der Zeit damals, um das richtig einzuordnen. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich das denke. Aber gerade bei so, weil du kannst einfach nicht vergleichen. Ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen wieder gelesen, als Lewandowski dann in der Champions League wieder getroffen hat und Ronaldo auch und Messi auch. Wer ist denn nun der Beste? Das kannst du alles einfach auch nicht vergleichen. Und wenn dann auch die Vergleiche zu Raúl oder zu noch weiter dann davor in der Champions League immer wieder kommen, das ist einfach nicht möglich, weil die Zeiten andere sind. Aber manchmal denke ich mir, ah fuck, ich hätte es schon gerne gesehen.
Ich bin vor allem gespannt, was die Leute in 50 Jahren oder in das 60 Jahren sagen über Ronaldo und über Messi. So wie wir jetzt sagen, oh Mensch, da kann ich mich gar nicht so richtig erinnern an Di Stefano, aber der muss echt gut gewesen
sein. Das sage ich mir so oft. Wir sind ja gesegnet, dass wir in einer Zeit groß werden. Also
mit Federer, Nadal und Djokovic.
Fußball.
Jetzt wieder gesehen.
Ja, beim Tennis natürlich auch. Aber auch Manuel Neuer als Torhüter hat ja dieses ganze Torwartspiel ganz neu erfunden und ist ja mit seinen weit über 30 Jahren ja immer noch State of the Art, ne, auf dieser Position. Und wie ihr sagt, also in 20, 30 Jahren gibt es vielleicht dann Folge 2000 bei Nachholspiel und wir machen die ersten Legendenfolgen über die ganzen Spieler, die jetzt
Kai Havertz.
Ja, die uns jetzt so prägen. Und das finde ich schon wirklich, ist ein Geschenk.
Aber der Unterschied ist ja auch, das soll jetzt auch nicht pathetisch oder poetisch klingen, so jemand wie Alfredo Di Stefano hat, glaube ich, Fußball revolutioniert. Und da geht es wirklich um Revolution. Es war ein ganz anderes Spiel. Und ich glaube, Leute wie Manuel Neuer haben es nicht revolutioniert, sondern es war einfach eine Evolution. Also es war dann einfach so, irgendwie, keine Ahnung, es hieß ja dann, ja, wir ziehen jetzt Jens Lehmann, Oliver Kahn vor, weil er bessere, irgendwie, weil er weiter werfen kann oder weil er das Spiel schneller macht. Und dann ist Manuel Neuer ja nur die logische Konsequenz daraus. Und ich glaube, dass das bei vielen auch so ist. So Leute wie Di Stefano haben ja Fußball nochmal auf ein ganz anderes Level geholt. Vorher standen die Leute, um es jetzt mal übertrieben zu sagen, und Di Stefano lief, er rannte und war einfach dynamisch. Und ich glaube, dass das vielleicht noch ein kleiner Unterschied ist, wobei ich, wie gesagt, weder dabei war, irgendwie noch das jetzt irgendwie abschließend bewerten kann. Wir verlassen uns da jetzt ja auf Marios Expertise. Deswegen, ich finde diese ganzen Vergleiche auch immer absolut unnötig. Weil lass uns doch einfach genau, was du sagst, lass uns einfach genießen. Wir haben jetzt das, was wir haben, und alles, was wir nicht haben, versuchen wir uns über YouTube und Nachholspiel ins Hier und Jetzt zu holen.
So oder so, und es ist ja am Ende umso spannender zu sehen, was aus dieser eigenen Vorstellung auch wirklich geworden ist.
Jetzt sprechen wir noch ganz kurz über das, was mit Alfredo Di Stefano passiert ist, nachdem er auch als Trainer aufgehört hat. Er ist nämlich Ehrenpräsident geworden von Real Madrid, nicht allzu überraschend, im Jahr 2000. Er ist auch Ehrenpräsident der UEFA geworden im Jahr 2008. Er hat sogar bei Real Madrid seine eigene Statue eingeweiht und also die sah besser aus als die von Ronaldo, kann man sagen. Aber er hat sie selber eingeweiht, über 40 Jahre, nachdem er zuletzt für den Verein gespielt hat. Also das ist schon was Besonderes.
Hat lange gedauert auch, ne?
Ja, eben, haben wir auch gedacht. So über 40 Jahre danach, aber einerseits cool, dass er das überhaupt noch erlebt hat, die eigene Statue einweihen zu dürfen. Die Ehre wird auch nicht jedem zuteil. Jetzt springen wir ins Jahr 2014. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, er hat Geburtstag am 4. Juli, am 5. Juli 2014, also am Tag nach seinem Geburtstag, erlitt er einen Herz- und Atemstillstand, war 18 Minuten lang quasi ohne Herzschlag und ohne Atmung, ist danach sofort ins Krankenhaus geliefert worden, ist ja völlig klar. Man konnte nicht mehr viel für ihn tun, er war damals schon 88 Jahre alt und er ist 3 Tage nach seinem 88. Geburtstag gestorben, am 7. Juli 2014, während der Fußball-WM. Es war relativ kurz vor dem WM-Halbfinale zwischen Argentinien und der Niederlande.
Habe ich gerade ganz kurz geguckt, ob das in irgendeinem fiesen kausalen Zusammenhang
es
sein
gab
könnte, aber nein.
Natürlich dann auch eine Gedenkminute. Ich glaube, Argentinien hat auch mit Trauerflor gespielt, müssen wir mal gucken, aber das haben sie mit Sicherheit gemacht. Also das ist ja recht schnell aufzutreiben, das haben sie ganz bestimmt gemacht. Das war also das Leben von Alfredo Di Stefano. 88 Jahre alt geworden, 2014. Während der Fußballweltmeisterschaft ist er gestorben. Ein letztes habe ich noch. Es gab ja die viel besagte und viel ja auch sagenumwobene FIFA-Wahl zum Spieler des Jahrhunderts. Er ist auf Platz 4 gelandet, hinter Pelé, Franz Beckenbauer und Johann Cruyff, aber vor zum Beispiel Maradona, Platini oder Eusebio, den wir auch schon gehört haben. Jetzt kommen wir wirklich zum allerletzten Punkt. Wir haben die Folge angefangen mit Bobby Charlton, dann wollen wir sie auch mit ihm beenden, denn für Bobby Charlton war er eben nicht die Nummer 4, sondern ganz klar die 1.
Pelé is the most naturally gifted. Maradona could claim to be the best player the world's ever seen. But whenever I'm asked, I always say, if I had to be anybody playing in another career, it would be Alfredo Di Stefano.
Ein großer über den anderen Großen, vielleicht über den Größten. Alfredo Di Stefano. Jungs, die Frage aller Fragen in diesem Podcast.
Ja, vielleicht.
Wie geht's euch?
Was hast du mitgenommen, ja?
Ja, vielleicht noch ergänzend auch zu seinem Tod. Ich habe das eben nochmal ganz schnell gegoogelt. Es ist zum einen schön, dass man dieses Gesicht, was man sehr oft im Rahmen von Champions League Übertragungen im Bernabeu Stadion immer dann auf der Ehrentribüne gesehen hat, dass man jetzt die Geschichte kennt, weil, wenn man das so sagen darf, er sah ja schon sehr, sehr drollig aus, also wirklich einfach ein lieber alter Mann, der da oben gesessen hat, ja. und immer vom Publikum natürlich auch gefeiert wurde. Und nach seinem Tod haben natürlich, wie das heute so üblich ist, ganz viele natürlich irgendwie Rest in Peace getwittert und so weiter. Und es ist einfach krass, wenn du dir die Bildergalerie anschaust, also alle heutigen Reallegenden, also mit Sergio Ramos, Iker Casillas, selbst ein Özil hat dann einen Tweet rausgehauen. Das bringt mich so ein bisschen zu dieser Theorie zurück, dass kein Spieler größer ist als der Verein, aber Di Stefano ist eben der Verein. Insofern, jeder, der mal bei Real gespielt hat und sogar in die Gunst kam, ihn nochmal kennenzulernen, weiß einfach, es gibt keinen Spieler, der in diesem Verein wahrscheinlich am Ende mehr an dieser Erfolgsgeschichte Anteil hat als Alfredo Di Stefano. Und das finde ich schon echt beeindruckend.
Ja, ich glaube, das meinte ich auch, als ich vorhin so verschwurbelt von Revolution und Evolution gesprochen habe, dass es ja wenige Spieler gibt, die immer quasi in einem Atemzug mit einem Verein genannt werden. Das ist nun mal bei Cruyff und Barcelona. Vielleicht ist es sogar bei Cruyff und Barcelona und bei Ajax so. Wer weiß, vielleicht sogar bei beiden. Aber selbst beim FC Bayern sind es ja dann schon wieder zwei. Ne? Du redest über Gerd Müller und Franz Beckenbauer. Bei Man United erwähnst du eher den Trainer, nämlich Ferguson, würde ich jetzt mal behaupten. Aber Di Stefano und Real Madrid, das gehört einfach zusammen. Und ich finde es wirklich ja perfekt, wie du es heute uns auch gezeigt hast, warum. Also einmal diese kuriose, fast ja eigentlich schon illegale Art und Weise, wie er dort gelandet ist. Aber dann, was er zusammen mit Puskas und noch vielen weiteren Kameraden da auf den Platz gezaubert hat. Vielleicht mit dem Höhepunkt 7:3 1960 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Das macht ihn so schnell keiner nach. Der Lerneffekt für mich sind diese wenigen Länderspiele. Ich hätte gedacht, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, hat er bei WMs gespielt oder hat er bei der Copa America irgendwie reüssiert. Aber dass er so wenig gespielt hat, und das führt ja auch wieder dazu, Messi hat ja auch ganz lange so als der Unvollendete gegolten, ne, bei Argentinien. Kannst ja fast sagen, bis auf Diego Maradona hat ja fast keiner im argentinischen Nationaltrikot mal irgendwie überzeugt. Ich weiß nicht, ob es ein kleiner Fluch ist auf diesem Land, aber also Alfredo Di Stefano ist echt, also einfach eine krasse Persönlichkeit, wirklich. Vielen Dank.
Es hat auch echt Spaß gemacht, das vorzubereiten, weil ich recht wenig wusste. Ich wusste nicht mal mehr die gesamte Geschichte mit Real Madrid und Barcelona. Also die gesamte, die weiß ich natürlich bis heute nicht, weil die hat irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm. Aber das ist echt, also das ist schon so die Geschichte meiner Meinung nach. Es hätte nicht viel gebraucht, vielleicht einen guten Anwalt und alles wäre zugunsten des FC Barcelona ausgegangen.
Aber auch dann, ne, das ist ja immer dieser Butterfly-Effekt, wer weiß, dann hätte es vielleicht Johann Cruyff nicht gegeben.
Ja, weil vielleicht wäre dann Messi bei Real Madrid gelandet.
Es ist ja wirklich.
Ja, das kann ja alles passieren.
Wer weiß, vielleicht hätte Johann Cruyff dann nicht die Autoritäten bekommen bei Barca, die er hätte bekommen müssen, weil dann Di Stefano irgendwo im Präsidium gewesen wäre und der Alleinherrscher hätte sein wollen. Also du weißt es nie und ich glaube, beide Vereine können sich nicht beschweren. Beides sind, das hast du ja mal gesagt oder ihr beide gesagt, Weltvereine geworden. Auch weil es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und von daher glaube ich und hoffe ich, dass auch der FC Barcelona so langsam seinen Frieden mit dieser kuriosen Geschichte gemacht hat.
Und dann, und das will ich abschließend einfach nochmal sagen, ist es für mich auch so immer noch ein Unterschied zu früher. Also wir müssen nicht darüber sprechen, welchen Stellenwert Leo Messi für den FC Barcelona hat. Und trotzdem ist Messi am Ende irgendwo, also irgendwie ist das so eine Kerbe in der Karriere, in dieser ganzen Liebesbeziehung. Ja, jetzt spielt er bei Paris. Vielleicht, wenn wir in 20 Jahren über Messi eine Folge machen, dann wird das auf jeden Fall schon etwas sein, was in dieser ganzen Traumkarriere von Messi immer wie so ein Wunderfleck irgendwie wirkt.
Also wenn er es gemacht hätte wie Di Stefano, also der Messi, dann wäre er zu Atletico Madrid gewechselt.
Zusammen mit Luis Suarez.
Ja, zum großen Stadtrivalen des großen Rivalen.
Das wäre witzig gewesen. Ja. Oh Gott. Und dann das Spiel gegen Barca hätte ich gern gesehen. Eieieiei.
Mario, vielen lieben Dank. Das ist eine, für mich heute, eigentlich ist die ganze Folge für mich ein hängen geblieben Effekt. Weil ich anfangs mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollte. Ich hatte mit Alfredo Di Stefano, entschuldigt meine Pizza-Assoziation, aber...
Ja, haben wir jetzt eine andere geschaffen. Hat das funktioniert?
Ja, absolut, ja. Hat großen Spaß gemacht zuzuhören und wir sprechen in der nächsten Folge, Olli, du hast es schon angedeutet, über eine sehr große Fußballlegende, über eine Persönlichkeit, eigentlich über Mr. Hamburg, oder?
Wenn wir ja, Mr. HSV, denn man muss schon sagen, ich will jetzt nicht Uwe Seeler und Alfredo Di Stefano auf eine Stufe stellen, aber wahrscheinlich hat Uwe Seeler seinen Verein, seinen HSV ähnlich geprägt, wie es halt auch damals Alfredo Di Stefano gemacht hat. Nicht nur mit Erfolgen, sondern vor allem mit Attitüde und mit Charakter und mit Wille und mit Ehrgeiz und so weiter und so weiter. Und diese Karriere ist so interessant, nicht nur auf, sondern meiner Meinung nach vor allem neben dem Platz. Deswegen nehmen wir uns in der kommenden Woche besonders viel Zeit. Wir werden einen ganz besonderen Gast haben, der, so viel sei es schon mal verraten, auch schon mal bei uns ein, zwei Mal zu Wort kam. Hat auch einen eigenen Podcast und nächste Woche gibt es dann so eine Art Crossover. Da freue ich mich sehr drauf. Bis nächste Woche. Dankeschön. Bis dann.
Tschüss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.